Dr. Christina Gauthier, wann hast du dich das letzte Mal so richtig nach der Arbeit über die Arbeit gefreut?
Tatsächlich war das bei meinem letzten Podcast-Gespräch. Also mir macht Podcasts aufnehmen richtig viel Freude.
Wie fühlt sich das denn an? Also dass es auch richtig so eine Freude dann ist und dass du nicht denkst, boah, das war jetzt richtig erschöpfend.
Ja, also bei mir ist es so, ich bin durchaus ein bisschen nervös vor Podcast-Gesprächen, weil man weiß ja nie so richtig, wohin die Reise geht. Und diese Anspannung merke ich dann und das ist ja auch anstrengend. Und dann, wenn ich es geschafft habe und das Gefühl hatte, oh, die Zeit und das Gespräch waren schön und ich glaube, da kann sich hier und da jemand was mit rausnehmen, was Wertvolles, dann kann ich so richtig durchschnaufen, nachdem ich aufgelegt habe sozusagen und fühle mich eben freudig und erschöpft.
Dann hoffe ich, dass das nach diesem Podcast genauso ist und wie ihr das für euren Job mitnehmen könnt, dass ihr euch vorher, vor der Arbeit freut und auch nachher, das erfahren wir jetzt.
Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
Campus Beats.
Die Arbeit so richtig motivierend und ganz wenig belastend gestalten. Das hört sich für die einen vielleicht so an, wie, das mache ich doch immer so, oder für die anderen, wie soll das denn funktionieren? Muss ich da meinen Job wechseln? Kann ich meinen Arbeitsbereich so umgestalten, dass ich in dem Job bleiben kann? Oder ist es vielleicht eine ganz andere Sache, auf die es am Ende ankommt. Vielleicht eben nicht der Job, sondern das, was man draus macht und die Einstellung. Ich bin sehr gespannt, was die Expertin zu diesem Thema sagt. Hier ist Dr. Christina Gauthier. Herzlich willkommen, Christina. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich riesig, heute hier zu sein.
Du bist promovierte Arbeits- und Organisationspsychologin, bist auch Speakerin, Beraterin und bist in der Burnout-Forschung tätig. Aber du hast dich ja mit deinem Buch, erschienen im Campus Verlag, nicht darauf spezialisiert, wir reden übers Burnout, sondern ganz im Gegenteil. Was ist dein Thema?
Mein Thema ist, wann sich denn die Anstrengung lohnt und was wir eben tun können, um nicht auszubrennen. Und dann am Ende joyfully exhausted, also freudig erschöpft zu sein, nicht ausgebrannt.
Okay, dein Buch heißt ja auch, das war die Anstrengung wert, was Menschen brauchen, um von ihrer Arbeit nicht auszubrennen, joyfully exhausted. Christina, was bedeutet denn joyfully exhausted eigentlich?
Also, ich verstehe unter joyfully exhausted, dass man eben, wenn man sich hohe Anstrengungen zugemutet hat, zum Beispiel auf der Arbeit, aber kann natürlich auch im privaten Bereich sein, beim Sport typischerweise spürt man es besonders deutlich, und danach das Gefühl hat, so hohe Belohnung erhalten zu haben, wie man sie sich erwünscht hat. Also nach dem Sport, dass man eben so das Gefühl hat, man hat was geschafft oder auch auf der Arbeit ein Projekt abgeschlossen, gutes Gespräch geführt, was auch immer, dass man dann sich freudig und erschöpft zugleich fühlt und eben nicht ausgebrannt im Sinne von, oh, buh, schon wieder musste ich diese Anstrengung auf mich nehmen und ich weiß nicht so recht, wofür eigentlich.
Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen die Krux, dass ich gar nicht im Prozess oder vor dem Prozess selber weiß, wie groß die Anstrengung manchmal ist. Mhm. Was hilft mir denn dabei zu wissen, was auf mich zukommt und dass ich nicht auf einmal überrollt werde von dieser Anstrengung, die ja dann auf einmal vielleicht doch überraschenderweise da ist?
Also ich glaube, Routine hilft natürlich sehr, aber das kann man natürlich bei diesen disruptiven Zeiten, in denen wir leben, das ist ja so ein Schlagwort, das momentan sehr durch die Medien geht, nicht immer vorhersagen, was da vielleicht an Störungen auftreten. Ich glaube, hier ist es wichtig, im Prozess selbst wahrzunehmen, okay, jetzt läuft etwas nicht so, wie ich es erwartet hatte, und gegebenenfalls eine Pause einzulegen. Nochmal, Moment, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Jetzt mit dieser neuen Information oder dieser neuen Krise oder was auch immer, was da eingetreten ist, und dann sich zu orientieren und für sich festzustellen, okay, lohnt sich noch diese Anstrengung oder eben nicht? Und entsprechend dann zu entscheiden, ob man so weitermacht wie bisher oder ins Gespräch geht mit Führungskräften, Teammitgliedern, sollten wir hier vielleicht einen Kurswechsel anstreben.
Das heißt, ich bin erstmal aber mit dieser Frage bei mir selbst, oder? Oder
ja,
gehe ich direkt
schon
damit ins Team oder ins Außen?
Ich würde sagen, erstmal ist man bei sich selbst, weil man selbst ja auch seine eigenen Ressourcen kennt im Idealfall. Also auch hier so ein Bewusstsein dafür zu haben, ja, wie viel Energie habe ich denn heute? Wir sind Menschen, wir haben tagesformabhängig Energie. Das heißt, an einem guten Tag schaffen wir vielleicht sehr hohe Anstrengungen, an einem nicht ganz so guten Tag, zum Beispiel nicht gut geschlafen, sieht das vielleicht ganz anders aus. Also hier wirklich bei sich selbst starten und dann versuchen, eine gute Balance zwischen eben Anstrengung und Belohnung für sich zu gestalten.
Wie hast du das für dich gemacht, dass du weißt, wie bin ich heute drauf? Wie viel Anstrengung kann ich mir zumuten? Ist es eine Befindlichkeit oder ist es etwas, wo ich länger mal hinschauen könnte auch und das beobachten sollte?
Also tatsächlich versuche ich das tagtäglich so ein bisschen zu monitoren im Sinne, also ich bin jetzt niemand, der irgendwelche Apps nutzt, um sich zu tracken und so weiter. Da bin ich wirklich oldschool, sondern ich stehe auf und mache, der erste Check-in ist ja, wie war die Nacht? Wenn die Nacht schon mal nicht so toll war, dann weiß ich, okay, es könnte vielleicht ein bisschen anstrengender werden mit manchen Aufgaben als sonst. Ja, also typischerweise ist, wenn ich schlecht geschlafen habe, sagen wir mal, intensive Denkarbeit eher schwieriger, wohingegen vielleicht eher bewegungsintensive Sachen, einkaufen gehen, Haushaltsaufgaben, dann vielleicht besser erledigt werden können, weil man dann durch die Bewegung so ein bisschen mehr Energie spürt. Also ich habe natürlich als Selbstständige da sehr viele Freiheitsgrade, wie ich meinen Tag gestalte. Aber auch hier würde ich selbst auch Beschäftigte dazu ermutigen, sich erst einmal darüber bewusst zu werden, was für Arten von Aufgaben zu erledigen sind und dann entsprechend des aktuellen Energielevels versuchen, die Aufgaben in den Tag einzubauen.
Meinst du, das kann auch jede oder jeder ausprobieren? Also ist dein Buch auch für alle was, die an sich arbeiten möchten oder an der Arbeit arbeiten möchten, weil sie merken, irgendwie ist es gerade echt zu belastend alles mit dem Job?
Auf jeden Fall. Also mein Buch ist im Prinzip auch in drei Teile aufgeteilt. Das heißt, im ersten Teil geht es vor allem um die Erholung. Also wie mache ich das überhaupt, dass ich genügend Erholung für mich finde? Also eher individuelle Ebene. Der zweite Teil, da geht es dann schon mehr so in die Passung Job und ich. Also passt der aktuelle Job tatsächlich zu mir oder merke ich schon diese oder die andere Rahmenbedingungen passen für mich nicht so ganz? Also zum Beispiel Schlagwort ist hier Work-Family-Balance, ne, dass man Beruf und Familie gut zum Beispiel vereinen kann oder eben sich auch selbst weiterentwickeln kann. Und der dritte Teil ist dann tatsächlich auch, da geht es um sicheres Organisationsklima. Also was kann denn eigentlich der Arbeitgeber dafür tun, dass ich in meinem Job nicht ausbrenne, sondern für hohe Anstrengungen auch hohe Belohnungen erhalte.
Mhm. Als Arbeitspsychologin hast du da wahrscheinlich auch beide Seiten so ein bisschen im Blick, ne? Das heißt, für Arbeitnehmende und auch für Arbeitgebende ist das dann wahrscheinlich ganz hilfreich, um sich mal gesamt die Strukturen auch anzugucken, ne?
Auf jeden Fall. Also das war mir auch wichtig, dass ich eben nicht nur die eine Seite, sei es Arbeitgeber oder nur das Individuelle, anschaue, weil es ist ja genau die partnerschaftliche Zusammenarbeit und das gemeinsame Schaffen von Rahmenbedingungen, die für alle möglichst gesund sind, worum es mir geht. Und nur eine Seite kann das nicht alleine bewerkstelligen. Das beruht auf Zusammenarbeit.
Boah, das stelle ich mir aber ganz schön herausfordernd vor, ne? Wenn jemand jetzt sein Buch vor Augen hat und darin blättert und denkt, ja, ich habe richtig Bock, mal joyfully exhausted zu sein und ich möchte das jetzt mal ändern. Hast du ein Beispiel, wie ich das als Arbeitnehmerin vielleicht vorsichtig ans Team rantragen kann oder überhaupt ins Team integrieren kann mal?
Also das ist natürlich extrem individuell, je nachdem, was gerade ansteht. Also sind zum Beispiel Konflikte im Team, würde ich versuchen, erst einmal die Konfliktparteien heranzuziehen, mit denen ich den Konflikt habe und da ins persönliche Gespräch zu gehen. Gelingt das nicht so gut, würde ich vielleicht dann mal zur Führungskraft gehen und so weiter. Also das ist zum Beispiel ein heikles Thema. Aber was zum Beispiel, glaube ich, ein relativ griffiges Thema wäre, ist Meetings. Für sich mal vielleicht Strichliste machen oder eine Statistik, also mal aufschreiben, wie viele Meetings man denn am Tag beziehungsweise über die Woche hinweg macht und vielleicht auch mal ein Rating zu machen. Okay, das hat sich gelohnt, das hat sich nicht gelohnt. Und da dann mal über 1, 2, 3, 4 Wochen hinweg das dokumentieren, um zu sehen, okay, diese Art von Meetings mit dieser Person sind irgendwie nicht so zielführend. Da habe ich häufiger das Gefühl, das hätte man aber auch in einem 5-minütigen Telefonat oder in einer kurzen E-Mail klären können. Und da dann vielleicht dafür zu sorgen, einander, ne, da geht es ja nicht nur um einen selbst, zu entlasten.
Und ich habe auch bei dir rausgelesen im Buch, es ist wichtig, die Rollen zu klären. Ja, also nicht nur einmal zu erkennen, was ist denn gerade überhaupt so der Job, sondern auch, welche Rolle nehme ich dabei ein? Hast du da vielleicht ein Beispiel, dass du das noch so ein bisschen anschaulicher einfach mal erklären kannst?
Ja, also vielleicht aus meinem eigenen Leben, als ich Doktorandin war, hatte ich die schwierige Situation, dass mein Dr. Vater gleichzeitig auch mein Chef war, weil ich war ja bei ihm als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt und hatte quasi ein Forschungsprojekt, genau diese Meta-Analyse über eben Burnout zu führen. Und gleichzeitig hatte ich ja noch die Beziehung mit ihm, dass er mein Doktorvater ist und mich betreut für die Doktorarbeit. Und ich glaube, das passiert auch in Betrieben ganz häufig, dass man mit der gleichen Person in zwei verschiedenen Projekten arbeitet und da vielleicht auch in zwei verschiedenen Rollenkonstellationen unterwegs ist und Abhängigkeiten hat. Und das dann für sich zu klären und dann auch wirklich im Gespräch zu sagen, das habe ich auch tatsächlich gemacht, so, Christian, jetzt spreche ich mit dir als mein Doktorvater. Ich brauche dich jetzt als mein Doktorvater. Oder zu sagen, Christian, ich brauche dich jetzt mal als mein Chef, kann zum Beispiel schon sehr dabei helfen. Und das geht übrigens nicht nur für Dyaden zwischen Chef und Mitarbeiterin und Mitarbeiter, sondern auch innerhalb eines Teams, dass man klärt, okay, ich sehe meine Rolle darin, diese und diese Aufgabe zu erledigen. Siehst du das denn genauso? Wünschst du dir noch etwas anderes von mir? Brauchst du noch was von mir? Oder es könnte ja auch sein, dass die andere Person dachte, oh, diese Aufgabe hätte ich jetzt eher in meinem Bereich gesehen. Also das sehe ich tatsächlich ganz viel in der Praxis, dass so ein bisschen implizit angenommen wird, oh ja, ist ja alles klar, wer was macht. Und da ins Gespräch, in die konkrete Klärung reinzugehen, kann immens dabei helfen, unnötige Anstrengungen zu reduzieren.
Und auch ein toller Tipp, dass man dann wirklich nochmal den Namen sagt mit der Funktion sozusagen, weil wenn wir auf jemanden zugehen, wissen wir ja, was wir senden möchten, aber der andere hat vielleicht was ganz anderes im Kopf oder hat auch gar keinen Raum und Kapazität, was das Stress- oder Energielevel, von dem wir eben gesprochen haben, hat, um sich so reinzudenken oder auch zwischen den Zeilen lesen. Das ist wahrscheinlich auch katastrophal, oder? Zwischen den Zeilen lesen.
Ja, sagen wir es mal so, ist fehleranfällig.
Ja, genau. Was würdest du denn sagen, so aus deiner Burnout-Forschung auch, ne? Was sind denn die ersten Marker auch, wo ich jetzt was tun sollte, um wirklich jetzt etwas zu verändern, damit die Arbeit eben nicht belastend ist, sondern ich dann joyfully exhausted sein kann?
Also prinzipiell finde ich es erstmal wichtig, sich selbst darüber bewusst zu werden, dass man verschiedene Arten von Erschöpfung erlebt und für sich erstmal darüber klar zu werden, an welchen Tagen fühle ich mich denn wie erschöpft? Weil erschöpft sein heißt ja noch nicht auszubrennen, ja? Es ist ja erstmal erwartbar, nach einer Anstrengung erschöpft zu sein. Und wenn dann noch so etwas dazu kommt wie, oh, wofür habe ich das denn schon wieder gemacht? Oder so dieses Zweifeln anfängt oder so dieses Gefühl, oh, dafür hat sich's wirklich nicht gelohnt. Dann genau hingucken und Ursachenuntersuchung machen, um möglichst schnell umzugestalten. Natürlich geht das nicht immer, ne? Manchmal muss man zum Beispiel auch im Job bleiben, auch wenn man schon mehrfach mit Führungskräften, Teammitgliedern gesprochen hat und versucht hat, eine bessere Rahmenbedingungen zu gestalten. Dann, ja, Augen zu und durch und möglichst Erholung priorisieren. Also, wenn man schon nicht die Arbeit für den Moment günstiger gestalten kann, passiert ja manchmal, dann umso mehr darauf achten, dass man seine Erholungsaktivitäten in der Freizeit oder auch in Pausen auf der Arbeit nicht noch eben für ein Meeting aufgibt.
Verstehe, das heißt, ich setze dann auch mal Grenzen und muss dann auch mal, wenn der Anruf, bei mir ist es zum Beispiel manchmal so, ja, es passiert was irgendwie. Also ich, weil wirklich, es sind irgendwie Terroranschläge oder sowas. Ich kann mich erinnern, zuletzt wieder auf dem Weihnachtsmarkt irgendwie vor einem Jahr. Das kommt mir gerade in den Kopf, so ein schlimmer Vorfall. Und da wurde ich eben dann auch natürlich angerufen. Wir müssen uns freitags schon zusammensetzen, Samstag nochmal überlegen, Sonntag dann die Sendung umplanen. Und ich war aber von anderen Jobs, ich war total ausgebrannt. Ich konnte nicht mehr. Und ich wusste, ich muss diesen einen Tag Erholung haben, weil ich auf Freitag und Samstag schon andere Jobs wieder hatte. Und Sonntag hätte ich dann nochmal, und ich wusste für mich, ich brauche diesen Sonntag. Und es ist mir unheimlich schwer gefallen, Christina, meiner Chefin das zu sagen, weil die hat auf mich gezählt in dem Moment. Das war so ein unangenehmes Gefühl, nur diese Szene, ihr Nein zu sagen, ist die für meine Chefin genauso schlimm wie für mich, wenn ich absage? Also kann ich, ne, können wir uns alle da mal ein bisschen rausnehmen und sagen, hey, es gibt auch andere, die den Job dann machen oder so?
Ja, erstens das und zweitens, ich glaube, dass wahrscheinlich hattest du so viel Druck, für deine Erholung einzustehen, weil eben momentan noch so ein bisschen das Klima in der Arbeitswelt herrscht, dass man sich Erholung verdienen muss, dass man ja eigentlich immer die Starke sein soll oder der Starke, der keine Erholung im Zweifelsfall braucht. Hustle Culture ist ja auch so ein Buzzword. Ja, also ich glaube, wenn es uns gelänge, uns darauf zu einigen, dass wir Erholung priorisieren müssen, um überhaupt gemeinsam gut zusammenarbeiten zu können, dann würde es vielleicht dir das nächste Mal nicht ganz so schwer fallen, deine Grenze zu ziehen.
Ja, stimmt, weil es gibt gar nicht so diese Kultur, merke ich auch gerade in der Arbeitswelt, dass wir darüber reden können, wie war das Wochenende erholsam, und oft kommt dann sowas wie, oh nee, und oh und das, also dieses Negative oder dieser Freizeitstress auch, der dann immer so rausgehauen wird, da denke ich, das ist so schade, warum leben wir denn nicht anders, dass wir auch dann andere Antworten geben können?
Auf jeden Fall.
Du gibst ganz viele Tipps in deinem Buch, nach jedem Kapitel ja eigentlich noch so Giveaways, die wir mal ausprobieren könnten. Hast du ein, zwei Sachen, die du hier im Podcast verraten möchtest schon mal? Gerne zum Thema Erholung.
Also was ich bei Erholung ganz wichtig finde, ist, dass man sich vor Augen führt, dass sich eben auch die Erholungsaktivität, also sei es Sport, sei es Kochen, sei es Spazierengehen oder sonst was, lohnenswert anfühlen muss. Ja, also und das kann extrem schnell kippen. Also wenn man zum Beispiel mit der Erwartung einen Spaziergang anstrebt mit einer Freundin und sich erhofft, da ein nettes Gespräch, ein Pläuschchen zu führen und sich positiv auszutauschen und dann wieder nach Hause zu kehren, und daraus wird ein Krisenmanagement-Gespräch, weil gerade irgendwas ganz Fürchterliches kurzfristig bei der Freundin passiert ist, dann ist natürlich der Erholungseffekt vom Spaziergang wahrscheinlich deutlich anders als erwartet. Und da kann es sogar passieren, dass aus dem eigentlich erholenden Spaziergang nochmal eine Belastung wurde. Also hier auch nochmal genau hingucken. War das jetzt Erholung, was ich erlebt habe, oder nicht? Oder auch musizieren, glaube ich, ist auch ein schönes Beispiel. Ich habe zum Beispiel auch gelernt, erst nach Jahrzehnten des Musizierens, wann mir denn Musizieren wirklich Erholung verschafft. Und das ist nicht, wenn ich üben muss, besonders technisch brillant etwas zu spielen auf der Ukulele oder am Klavier. Nein, es ist, wenn ich also ein Projekt habe, einen Song umschreibe oder einübe, um jemandem eine Freude damit zu machen. So dieses soziale Miteinander musizieren und jemandem eine Freude machen, ist für mich ganz entscheidend, damit ich mich beim Musizieren erholen kann. Wenn ich das nicht habe, liegt meine Ukulele wirklich Monate unangerührt in der Gegend herum, weil es dann für mich nur Stress wäre.
Ja, wenn ich dann diese Erholung dann habe auch, ne, und dann erholsam in den Job gehe. Hast du noch so einen Tipp, wie ich vielleicht die Arbeit auch im Prozess, weil wir da am Anfang schon mal drüber gesprochen haben, man merkt dann vielleicht im Prozess, oh, das ist ja viel zu viel und ich bin total erholt, aber irgendwie wächst mir es gerade über den Kopf, dass ich dann vielleicht auch noch etwas im Prozess verändern kann?
Ja, also Sofortmaßnahme sind Atemübungen. Also da gibt's ja sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Aber da für sich mal ein bisschen rumexperimentieren, was für einen funktioniert. Also zum Beispiel 2 Sekunden durch die Nase einatmen, kurz anhalten oder mehrere Sekunden und dann ruhig durch den Mund ausatmen, kann halt in der Situation selbst, wenn man merkt, oh, jetzt bin ich aber überfordert, sehr dabei helfen, um unter anderem seinen Herzschlag wieder runter zu regulieren. Und ansonsten, Mental Load höre ich so ein bisschen raus. Ne? Man hat irgendwie so viele Baustellen, die man zu erledigen hat. Da dann vielleicht auch mal tatsächlich Papier und Stift in die Hand nehmen und runterschreiben, um sich Klarheit darüber zu verschaffen, was denn jetzt wirklich reale Herausforderung ist.
Dr. Christina Gutier hört ihr hier im Podcast Campus Beats. Und Christina, ich weiß aus deiner Vita, dass du auch mal im Ausland gearbeitet hast, eine Zeit lang. Hast du da auch viel gelernt? Magst du kurz davon erzählen und vielleicht auch was mitgenommen für den Schreibprozess auch oder für deine Erholungspausen für dich persönlich als Autorin?
Ja. Also ich war als Wissenschaftlerin in Australien für eine Zeit lang und ich habe tatsächlich das australische Team, in dem ich gearbeitet habe, von Grund auf eher entspannter erlebt als so, sagen wir mal, die durchschnittlichen deutschen Teams. Vielleicht hängt das auch mit dem vielen Sonnenschein und dem Vitamin D zusammen, wer weiß. Ja, so Gelassenheit, glaube ich, habe ich da mitgenommen, auch für den Schreibprozess darauf zu achten. Und ansonsten die USA wiederum, da habe ich zwar nicht gearbeitet, aber ich kollaboriere auch mit vielen Amerikanerinnen. Da ist es natürlich Hustle Culture, ne? Also das ist dann eher so das abschreckende Beispiel. So die leisten so viel, da habe ich dann immer Sorge. Also da beobachte ich mich dabei, Sorge zu haben. Ja, und wo bleibt eure Erholung? Und dann frage ich da eher zweimal noch nachher, ja? Und wie stellst du sicher, dass du dich auch zwischendurch mal erholst und so? Also das sind tatsächlich zwei Extreme, die ich da erlebt habe.
Und dass dein Buch dann in deinen Händen da sein kann, du hast es ja auch gerade vor dir, ne, dein schönes Buch. Was war das für ein Gefühl, als du es dann hattest? War das so ein joyfully exhausted Moment dann auch?
Ja, also definitiv. Ich war sehr erschöpft, aber auch sehr, sehr freudig. Ich muss auch gestehen, dass ich mich sofort in das Cover verliebt hatte. Also die Gestaltung von dem Grafiker, großes Lob, gefällt mir bis heute und ich kriege viel positive Rückmeldung. Ja, diese Anstrengung, das Buch zu schreiben, hat sich definitiv für mich gelohnt.
Toll, Christina. Und weißt du was? Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich mitgebracht.
Ui.
Hier sind noch ein paar Worte von deiner Lektorin Lisa Becker. Natürlich erstmal von ihr ein Glückwunsch zu deinem Buch. Und sie ist natürlich auch total stolz. Aber hier sind noch ein paar persönliche Worte von ihr. Viel Spaß.
Offbeat.
Wie schaffen wir das? Dass sich Arbeit für wirklich alle lohnt. Wie bekommen wir das hin? Wie können wir Arbeit so gestalten, dass jeder seine beste Leistung erbringen kann, dass jeder einen passenden Job hat und dabei auch genug Belohnungen, eine sichere Arbeitsumgebung, ein gutes Organisationsklima und ausreichende Erholung zur Verfügung stehen? Christina Gauthier weiß die Antworten. In ihrem Buch erfährt man unter anderem, dass es verschiedene Formen der Erholung nach und sogar während der Arbeit gibt. Dass es auch unterschiedliche Arbeitsstile gibt, dass wir im Berufs- und im Privatleben verschiedene Rollen zu erfüllen haben und dass zwischen diesen kein Ungleichgewicht entstehen sollte. Und es muss ein sicheres und vertrauensvolles Arbeitsklima geschaffen werden. Wenn all das, was sie in ihrem Buch beschreibt, gegeben ist, können wir uns nach der Arbeit joyfully exhausted fühlen. Und mal ehrlich, wer will das nicht? Arbeit, die sich wirklich lohnt und dann auch noch erfüllt. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich Christina als Lektorin bei der Entstehung ihres Buches begleiten durfte. Bei unserem ersten Online-Gespräch hat es direkt Klick gemacht. Wir beide hatten richtig Bock auf dieses Buch und das hat sich dann auch in der wirklich tollen und bereichernden Zusammenarbeit gezeigt. Es war dann auch wirklich wunderbar, sie auf der Frankfurter Buchmesse zu treffen und sich gemeinsam über das fertige, gedruckte Buch zu freuen. Da konnten wir mit Fug und Recht sagen, das war die Anstrengung wert.
Oh, Lisa war wirklich ein Schatz auf dem Weg, das Buch zu schreiben. Also ohne sie wäre das Buch nicht das geworden, was es heute ist. Da werde ich ihr immer dankbar sein.
Wow, toll. Und dann auch so dieses persönliche Zusammentreffen und das Buch feiern. Das hat ja auch was Wertschätzendes, oder? Dass wir uns wirklich face-to-face sehen. Das ist so wichtig, ne?
Fand ich total wichtig. Mir war es auch tatsächlich extrem wichtig, Lisa dann auch ein handsigniertes und gewidmetes Exemplar meines Buches zu übergeben. Als Wertschätzung, dass, ja, sie ist Teil dieser Reise und ja, das war mir unglaublich wichtig, das erledigt zu haben da im Oktober. Das war ein wirklich schöner Tag.
Aber sowieso, Christina, erlebe ich dich als sehr positiven Menschen und auch, dass du eben die Burnout-Geschichte von der anderen Seite mal rangehst und auch sagst, hey, wir müssen eigentlich präventiv viel, viel mehr machen, zeigt dir eigentlich auch, dass du ein Charakter bist, der sehr positiv auch in die Zukunft blickt, oder?
Ja, also hoffnungslos optimistisch bin ich sozusagen. Also ich glaube einfach daran, dass wir sehr viel mehr Möglichkeiten haben, die Zukunft positiver zu gestalten, als es vielleicht die Medien in ihrem aktuellen Diskurs erscheinen lassen.
Das sind doch sehr schöne Aussichten. Und natürlich auch nochmal mein Buchtipp, ist doch klar, von Christina Gauthier. Das war die Anstrengung wert, was Menschen brauchen, um von ihrer Arbeit eben nicht auszubrennen. Ja, Joyfully Exhausted hat Christina hier einmal für uns erzählt. Danke, dass du so offen warst, so viele Tipps auch mitgegeben hast, die wir alle direkt umsetzen können. Dein Atemtechnik-Tipp habe ich eben übrigens still und leise mitgemacht, als du ihn erklärt hast.
Ja.
Einfach auch, um das Nervensystem so ein bisschen runterzufahren, ist das ja ganz hilfreich, ne?
Auf jeden Fall, mache ich auch immer wieder. Vielen Dank.
Ja, gerne, gerne. Hast du vielleicht noch einen Tipp für uns? Du hast eben noch einen Podcast erwähnt, auch in dem du zu hören bist. Oder du bist ja auch schon mal in Deutschlandfunk Nova zu hören, ne?
Ja, Deutschlandfunk Nova war ich mal als Burnout-Expertin eingeladen. Mhm. Ansonsten Leading Well hatte ich jetzt neulich das Gespräch beim Benjamin Rolf. Da sind wir ein bisschen mehr noch auf Transformation eingegangen in Unternehmen und wie man da als Führungskraft eben dafür sorgen kann, dass sich die Anstrengungen, weil mit Change und Transformation sind immer Anstrengungen verbunden, dann auch tatsächlich für alle Beteiligten lohnen.
Dankeschön, Christina, dass du dir heute so viel Zeit für uns genommen hast, für mich, Andrea Peters, und natürlich auch für die gesamte Community des Campus Verlag und für die Zuhörenden von Campus Beats. Ich wünsche euch da draußen eine ganz gute Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit neuen spannenden Themen. Was es ist, verrate ich nicht. Klickt einfach rein. Am besten den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wenn ihr neugierig auf Christina seid, blickt doch mal in die Shownotes. Da habe ich euch was verlinkt. Auch eine kleine Überraschung. Dankeschön, Christina.
Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Und bleibt joyfully exhausted, bitte.
Ebenso.
Ciao, ciao.
Ciao.
Campus Beats.
Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.